Hallo ihr Lieben, wir melden uns aus der Zukunft. Seit Episode 43 heißt dieser Podcast ja Pure Leben. Diese Episode jetzt, die ist noch aus der Pure Leben in Vorarlberg-Zeit. Und das heißt, sie enthält eventuell Vorarlberger Dialekt oder ein spezielles Thema aus diesem Bundesland hier. Ja? Also keine Angst, wenn du ihr etwas nicht versteht, ja, einfach bei uns nachfragen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair. Heute mit Nico Rittenau, Teil 2.
Man hört ja oft, dass eine Landwirtschaft ohne Tiere gar nicht funktionieren kann. Also selbst wenn man es jetzt fürs Klima haben will, aber es funktioniert gar nicht, Nico. Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung. Da braucht man ja Dünger und Dünger kommt eigentlich nur von Tieren. Es gibt keine andere Möglichkeit, Dünger herzustellen, wie Pflanzen vor Nutztieren gewachsen sind. Keine Ahnung, wie hat das funktioniert. Und vor allem gibt es ja so viele Flächen, auf denen nichts anderes wächst als Gras. Das können wir ja gar nicht für uns zur Verfügung stellen. Und die Menschheit wächst ja ins Unermessliche. Und ja, gerade auch besonders in letzter Zeit wird in Österreich oft eine Studie zitiert, in der behauptet wird, dass eine rein vegane Landwirtschaft sogar mehr Ressourcen verschwenden würde, als eine, die zumindest Rinder weiterhin nutzt, weil ja Pflanzen Teile produzieren, die wir als Menschen gar nicht verwenden können, wie jetzt Stiele zum Beispiel von Gerste oder sowas. Was ist da dran und was passiert denn, wenn jetzt die ganze Welt plötzlich vegan wird?
Ja, also viele Teilfragen. Guck auf jeden Fall, dass ich da nichts unerwähnt lasse und mir hier vor keiner der Fragen drücke. Also, natürlich, als Ernährungswissenschaftler ist das nur noch sehr peripher Teil meines Fachgebiets. Dadurch, dass es aber mehr oder weniger dazu gemacht wird, weil ich nicht über Ernährung sprechen kann, ohne diese Fragen beantworten zu können, sind das natürlich Themen, in die ich mich eingearbeitet habe und die Literatur kenne. Man muss in einem Bereich nicht selbst forschen, um zumindest die Interpretationsfähigkeit zu haben, wenn man ein Grundverständnis für wissenschaftliches Arbeiten hat. Und mal gucken, du hast zum einen mal gesagt, die Weltbevölkerung wächst quasi ins Unendliche. Die Weltbevölkerung wächst natürlich, wir sind aktuell 7,8, 7,9 Milliarden Menschen. Es wird aber, und das kommt sehr darauf an, ob wir zum Beispiel die Klimaziele erreichen werden, wie sich viele der Maßnahmen, die wir heute initiieren, in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden, ist noch nicht abzusehen, wie wir uns entwickeln, aber nur in einem Szenario, was quasi das Kopf-in-den-Sand-Stecken-Szenario ist, was von den 5, 6, die in den Publikationen genannt werden, das einzige ist, was mit einem quasi weiterhin ungebremsten Bevölkerungswachstum einhergeht. Nur unter diesem Szenario, dass wir es nicht schaffen, die Menge an gebildeten Menschen weltweit zu erhöhen, dass wir es nicht schaffen, die Missstände, was das finanzielle Einkommen der große Teile der Weltbevölkerung betrifft, nicht verbessern können und nicht, also dieses Szenario ist quasi nur der Vollständigkeitshalber dabei. Es ist sehr, sehr, sehr unrealistisch, dass das eintritt und es ist deutlich realistischer, dass Szenarien eintreten, die je nachdem, wie sehr wir gewisse Ziele ernst nehmen und eben Ziele auch wirklich als das sehen, nicht nur so, wäre nice to have, wenn wir diese Ziele irgendwann so ungefähr erreichen, sondern das sind Ziele, was sind die Schritte, sie zu erreichen und wann werden wir was umsetzen, so wie man halt Ziele setzt und man in der Schule auch gelernt hat. Smarte Ziele, man kennt das noch vielleicht aus dem Marketingunterricht. Wenn in welcher Intensität oder in welcher Konsequenz auch immer das umgesetzt wird, wird die Weltbevölkerung nicht ins Unendliche wachsen. Das zeigen Publikationen aus dem Lancet Journal zum Beispiel aus 2020. Wir werden vielleicht gar nicht einmal die 10 Milliarden erreichen, die ja oft so als Damoklesschwert über uns sind. Und viel weniger wird es wahrscheinlich nicht werden. Es gibt Szenarien, wo wir schon deutlich vorher pieken, aber sollen es auch 10 Milliarden sein. Es wird nicht mehr viel mehr danach werden und es wird sich reduzieren und es ist nicht abzusehen, ob nicht in einer gewissen zukünftigen Zeitperiode die Unterbevölkerung der Welt ein Problem sein wird. Das würde sehr weit führen, das auszuführen. Was uns für den Moment interessiert ist, es gibt kein unendliches Bevölkerungswachstum. Das ist wichtig, zumindest nach allem, was wir aktuell an Daten haben. Und dann hast du noch dazu gesagt, dass, oder gefragt, wie es denn aussieht bezüglich der Flächen. Es stimmt, es gibt Flächen, die sind für den Anbau von Getreide zum Beispiel nicht wirklich brauchbar. Aber alleine schon, also die Frage führt sich quasi schon selbst ad absurdum, wenn wir uns überlegen, wie viel Getreide und andere Futtermittel, Kraftfutter, Hülsenfrüchte etc. wir anbauen müssen, um diese Tierproduktion überhaupt zu ermöglichen. Selbst konservative Zahlen sprechen davon, dass wir ungefähr 2 Kilokalorien Futtermittel verschwenden, die für den Menschen genießbar wären. Gibt da ja viel höhere Zahlen, wo eben, und das wird auch zu Recht kritisiert, vielleicht Teile drin sind, die wir nicht direkt verzehren können, was aber nicht heißt, dass wir sie nicht nutzen können. Gibt auch noch andere Möglichkeiten, die zu nutzen, aber selbst die konservativsten Zahlen sagen, von 3 Kilokalorien Futtermittel kriegen wir 1 Kilokalorie, also für den Menschen verzehrbares Futtermittel, kriegen wir 1 Kilokalorie Fleisch oder andere tierische Produkte, 2 werden verschwendet. Klar, nicht alle tierischen Produkte sind gleich ressourcenintensiv / verschwenderisch, aber das sind eben die Durchschnittswerte. Und das sind jetzt auch keine vegan gefärbten Zahlen, sondern wie gesagt eher am unteren Ende angesetzte Zahlen. Publikationen findet man, wir haben mehrere Videos schon zu dem gemacht, da kann man das alles sehr gerne auch im Detail nachlesen. Und das heißt, wenn wir es also schaffen, quasi 3-mal mehr Getreide anzubauen oder andere Hülsenfrüchte anzubauen, wie wir benötigen, dann muss man jetzt nicht wahnsinnig gut in Mathe sein, um zu merken, dass es offensichtlich genügend Flächen gibt, die dafür da sind. Und da haben wir noch nicht einmal die Flächen jetzt neu umgewidmet, wo jetzt gerade Tiere draufstehen, sondern nur die genutzt, die ohnehin schon genau dafür verwendet werden. Zusätzlich gibt es ja jede Menge innovative Konzepte wie Vertical Farming, Hydroponics und ähnliches, wie man auch auf scheinbar unwirtlichen Flächen oder eben in die Höhe gebaut sehr effizient nährstoffreiche Pflanzen, Lebensmittel anbauen kann. Kühe kann man relativ schlecht stapeln. Gewisse Pflanzenlebensmittel lassen sich im Stapel sehr gut anbauen. Wenig Problem. Und es gibt sicherlich, da möchte ich mich gar nicht davor versperren, irgendwelche Flächen, die tatsächlich, wo man kann immer irgendwo was anbauen. Also wenn es mein erklärtes Ziel ist, auf den möglichst absurdesten Flächen trotzdem noch Lebensmittel anzubauen, pflanzliche Herkunft, finde ich das. Challenge accepted. Aber es ist nicht notwendig in vielen Fällen. Und das heißt auch gar nicht, dass auf gewissen Berghängen nicht doch Ziegen stehen dürfen oder Kühe stehen dürfen. Die Frage ist nur, sind wir darauf angewiesen, dass wir sie auch zu Nahrungszwecken ausbeuten? Erstens einmal sollten wir vielleicht einmal in den nächsten Jahren, weil es geht ja gar nicht darum zu sagen, es darf gar keine Tiernutzung stattfinden. Da werden sich jetzt die Geister scheiden, auch innerhalb unserer veganen Community. Ich bin dafür, mehrere Ideen zu haben, weil ich denke, dass die Welt zu komplex ist, um hier nicht mehrere Szenarien zumindest einmal durchdenken zu können. Aber zwischen einer Tiernutzung, einer respektvollen Tiernutzung und einer Ausbeutung, genauso wie auch die Zusammenarbeit von Menschen und die Ausbeutung von Menschen unterschiedliche Dinge sind. Wir arbeiten ja auch, wollen uns aber nicht ausbeuten lassen. Das heißt, ich würde nicht sagen, dass das per se in keiner Möglichkeit mehr, in keinem Szenario denkbar ist. Aber selbst wenn wir ein konsequent quasi tierfreies Szenario wählen, haben wir genügend Flächen, eben allein schon aus dem Freiwerden dieser Flächen, um diese Dinge anzubauen, die wir dann als Pflanze im Nahrungsmittel haben wollen. Wenn wir ein paar Zahlen hören wollen, ungefähr 3/4 der weltweiten landwirtschaftlich genutzten Fläche wird aktuell direkt oder indirekt für die Tierhaltung verwendet. Nur 1/4 wird, weniger als 1/4, 23%, wird für die Produktion von pflanzlichen, direkt für den menschlichen Verzehr bestimmten Lebensmitteln benutzt. Und diese 23% liefern uns aber einen überwiegenden Teil der Kalorien und der Proteine weltweit. Was du bist im komplett aus dem Gedächtnis rauskriegst, es waren ungefähr, ich würde sagen, du hast es auch gesehen, 18% der Kalorien und 37% der Proteine. Ich denke, das ist eine Größenordnung, die hinkommt, vielleicht 1% mehr oder weniger. Wir sehen also, dass ein überwiegender Teil der Kalorien und ein überwiegender Teil der Proteine pflanzliche Nahrungsmittel auf einen Bruchteil der Fläche für uns bereitstellen. Lass es 18, 19 sein, 17. Die Größenordnung ist die korrekte. Und da sehen wir ja schon mal, mit was für einem ineffizienten System wir es zu tun haben. Dann sagen Leute, ja, aber Kalorien und Protein ist ja nicht alles. Was ist mit all den Mikronährstoffen? Milch ist ein guter Kalziumlieferant, rotes Fleisch ein guter Eisenlieferant, Fisch liefert doch Omega-3. Ja, all diese Nährstoffe lassen sich deutlich effizienter über andere Wege herstellen. Wir können pflanzliche Nahrungsmittel entweder direkt nährstoffoptimierter produzieren. Wir können sie nach der Produktion optimiert anreichern und viele Dinge dazwischen mit ihnen machen. Das heißt, auch die gibt es ja wunderschöne Publikationen von Tourmisto und Kollegen aus 2022 aus dem Nature Food, wenn ich mich nicht irre, also hoch dotiertes, mit einem hohen Impact-Faktor versehenes Journal, die zeigt, dass mehrere verschiedene zukunftsträchtige Szenarien im Vergleich zu der aktuellen westlichen Mischkost, die Current Diet, wie sie es da nennen, 80% der Klimaauswirkungen einsparen kann. Da gibt es ein omnivores Szenario, wo also weiterhin Tierprodukte gegessen werden, allerdings in einem Maße, das so gering ist, dass es quasi einem Verzicht gleicht. Fleisch, über 90% Reduktion, Milchprodukte über 90% Reduktion, tierische Fette über 90% Reduktion, Fische über 90% Reduktion. Das heißt, ja, da werden Tierprodukte gegessen, aber sehr wenig. Wenn man mehr Tierprodukte essen möchte, kein Problem. Diese Publikation bietet auch ein sogenanntes New Food Scenario. Ebenfalls 80% weniger ungefähr. Was sind das? Also Treibhausgasemissionen, Landnutzung, Wasserverschmutzung und weiteres. Und dann kann man mehr Tierprodukte essen, sie müssen aber eben abseits des Tiers produziert werden. Und es gibt darin aber auch, und das ist wichtig für diesen Aspekt, ein veganes Szenario, in dem eben Lebensmittel unter optimierten Bedingungen angebaut werden, nährstoffoptimiert gearbeitet wird, angereichert wird. Und dann sehen wir trotzdem, man kann den Nährstoffbedarf der westlichen Welt und auch mit leichten Adaptionen der restlichen Welt gut decken mit einer veganen Ernährung, aber natürlich noch nicht 1:1 mit dem, was wir jetzt vorfinden. Also es wird ein bisschen an Innovationsbedarf geben in jede Richtung, egal ob optimierte Mischkost, optimierte vegane Ernährung oder New Food Diet, wenn man so nennen möchte, mit all diesen neuen Technologien. Es wird immer Veränderungen geben und wir wollen ja auch, wir wollen Veränderungen, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen nicht immer nur zurückgucken, sondern nach vorne. Und es gibt sehr viele Wege quasi, die nach Rom führen, wenn Rom die Abwendung oder die Verhinderung oder Verminderung ist, wahrscheinlich das beste Wort, der Klimakrise ist. Du hattest, glaube ich, noch einen Teilaspekt, den ich dir vielleicht noch schuldig bin. Kann das sein?
Eine Tiere. Landwirtschaft und Tiere.
Ja, genau. Natürlich, wie gesagt, zum einen müssen wir auch nicht in jedem Szenario davon sprechen, dass es tierfrei sein muss, aber ich würde es auf jeden Fall als eine sehr attraktive Art empfehlen, weil, also attraktiv im Sinne von, wenn wir eine Veränderung, eine tiefgreifende Veränderung der Mensch-Tier-Beziehung haben wollen, ist wahrscheinlich eine Reformierung dann deutlich besser möglich, wenn wir überwiegend oder komplett aus der Abhängigkeit der Tiere rauskommen. Das ist lustig, viele Menschen würden ja sagen, Tiere sind von uns abhängig, wir züchten die, wir geben Essen. Nee, wir sind sehr abhängig von denen und wir sind abhängig davon, dass wir sie ausbeuten. Und am fairen Miteinander könnten wir all das, was wir aktuell unter diesen Bedingungen produzieren, nicht machen. Und wir wollen als Menschheit, und das setze ich jetzt einfach mal als Grundvoraussetzung, es gibt vielleicht Leute, die es nicht wollen, aber jeder, der an einer funktionierenden Gesellschaft interessiert ist, wird auch daran interessiert sein, dass wir frei von Ausbeutung werden. Denn es ist deutlich weiter und schwieriger für eine Gesellschaft, auch bei menschlicher Ausbeutung wegzugucken, wenn wir die andere Tierausbeutung nicht so tolerieren in diesem Maße. Und wir alle würden auf mehreren Ebenen davon profitieren, wenn wir dieses System ändern. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Selbst wenn wir davon sprechen würden, um eben auch die vegane Position zu überprüfen, ob das ein Luftschloss ist oder ob das überhaupt funktioniert, vegan anzubauen, brauchen wir Tiere? Nein. Also zum einen, es gibt die bio-vegane Landwirtschaft. Ob jetzt bio-vegan die gute Idee ist oder vegan, sei mal dahingestellt. Wir hatten das Thema ja heute, soll nicht den Rahmen sprengen. Aber es gibt vegane Anbaumethoden, die einen Ertragsreichtum haben, der schon jetzt ohne weitere Innovationen adäquat genug wäre und auch noch Potenzial nach oben bietet. Man braucht zum einen mal generell keinen Viehmist als Dung, gibt auch andere Methoden, umweltverträgliche Dünger herzustellen. Und selbst wenn man Viehmist brauchen würde, kein Problem. Also an dem soll es nicht mangeln. Erstens, weiterhin könnten Tiere leben, die das produzieren. Andererseits haben wir selbst auch genügend Fäkalien, die man natürlich durch neue Systeme ein bisschen anders managen müsste. Eine Möglichkeit wäre auch die reine Urinnutzung und die Produktion von zum Beispiel eben Düngemittel aus teilweise Stoffen aus dem Urin. Natürlich auch das sind Technologien, die noch in den Kinderschuhen stecken, aber selbst wenn wir von den aktuellen Rahmenbedingungen ausgehen, wäre es möglich. Nicht in allen Teilen der Welt, nicht zu jeder Zeit immer, aber sehr oft. Und wenn wir, und das finde ich, sollten wir als Gedankenanregung noch mitnehmen, wenn wir merken, dass hin und wieder gewisse aktuelle Praktiken nicht 1:1 abbildbar sind, ohne das Tier, müssen wir die Frage stellen, ob es die Ausbeutung, ob die gerechtfertigt ist und ob wir es vor uns selbst oder vor auch der Gesamtsituation rechtfertigen können, nur um gewisse Dinge zu einem gewissen Preis vielleicht zu bekommen oder einer gewissen Menge, dass wir das in Kauf nehmen. Denn wir würden das im menschlichen Kontext niemals akzeptieren. Wir würden es schon gar nicht akzeptieren in unserem Falle, wenn es uns betreffen würde. Und viele Leute haben sehr viel Zeit damit verbracht, zu überlegen, was denn den Menschen so sehr vom Tier unterscheidet, dass wir das rechtfertigen können. Und sehr viele Menschen nach sehr langen Überlegungen kamen bis jetzt mit sehr unbefriedigenden Antworten, die, wenn man sie zu Ende denkt, in sich widersprüchlich sind. Und auf der anderen Seite die mittlerweile sehr gut ausgearbeitete vegane Position, die frei von, also nicht in allen Aspekten immer frei von Widersprüchen ist, weil die vegane Szene ist so vielfältig wie ihre Anhänger und nicht alle vegan lebenden Menschen haben gute Argumente, aber die vegane Grundposition ist sehr, sehr widerspruchsfrei. Und manchmal muss man eben, wie auch im menschlichen Kontext, gewisse Kompromisse eingehen, weil man eben nicht immer alle Interessen im selben Maße unter den Hut bringen kann. Aber wenn man Interessen fair berücksichtigt und die daraus notwendigen Konsequenzen zieht, ist es weiterhin möglich. Man möge sich bei Interesse die Videos angucken, die wir auch mit Agrarwissenschaftlern gemacht haben, also mit Personen quasi deren Fachgebiet es ist. Liebe Grüße an Dr. Kubiela an der Stelle, die aufzeigen, was nötig wäre und wie es möglich ist.
Das ist sehr gut zu hören. Es wird ja auch gern als Argument gegen eine pflanzliche Ernährung das Natürlichkeitsargument herangezogen. Also, dass eine Ernährung ohne Tierprodukte einfach nicht natürlich ist und damit automatisch schlecht. Weil was nicht natürlich ist, ist schlecht, ganz klar. Und es wird auch oft von einer Mangelernährung gesprochen, die man eben auch nur durch eine Masse an Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie überleben kann. Oder es wird über die bösen chemischen Fertigprodukte geschimpft, wohingegen natürlich Kuhmilch, Käse, Fleisch natürlich und deswegen gut sind. Um das jetzt mal ein bisschen polemisch zu sprechen. Wie ist denn das mit der Natürlichkeit deiner Meinung nach zu sehen, also generell? Und ja, wie ist es im Vergleich pflanzliche Lebensmittel, tierische Lebensmittel?
Ja, also wie so oft ist natürlich meine Meinung irrelevant, sondern wir wollen gucken, was sagen denn die Daten, wobei wir hier im philosophischen Kontext eher sind als in Naturwissenschaft, aber auch hier die Ethik ist ja auch eine Wissenschaft, also auch die Ethik muss wissenschaftlichen Grundstandards folgen und die Frage der Natürlichkeit ist ja auch weit abseits der veganen Fragestellung ein viel diskutiertes Thema und nicht umsonst existiert dafür auch ein Term, nämlich der sogenannte Natürlichkeitsfehlschluss. Die Natural Fallacy oder die Naturalistic Fallacy, wie man es im Englischen nennt. Und die sagt im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, die Natürlichkeit einer Sache ist weder ein Argument für oder gegen die Sache. Und wenn man kurz darüber nachdenkt, wird das auch einleuchtend, denn es steckt in dieser Aussage noch keine Wertung. Wir brauchen aber eine Wertung, weil ohne Wertung können wir keine Beurteilung abgeben. Und wenn wir nicht werten würden, generell wären wir entscheidungsunfähig. Also wir werten jeden Tag in der Früh, dass Aufstehen doch aber einen gewissen Zeitpunkt zumindest besser ist und für uns wichtiger als liegen bleiben. Sonst würden wir den ganzen Tag liegen bleiben. Also unser Leben ist voller Wertungen und daher dürfen und sollen wir auch hier werten. Und Wertungen sind in den Fragestellungen, also die gesundheitlichen Aspekte, die ökologischen Aspekte und auch die ethischen Aspekte, sind Wertungen wichtig. Und dann sollten wir Fragen stellen wie, ist diese oder jene Ernährungsweise gesund oder ungesund? Ist diese oder jene Ernährungsweise ökologisch vertretbar oder nicht, also umweltfreundlich, umweltverträglich oder umweltschädlich und ist sie ethisch vertretbar oder nicht. Das sind Fragen, die uns interessieren. Die Natürlichkeit gibt uns keine Auskunft, weil wenn ich die Frage beantworte und egal, was dabei rauskommt, das heißt, ja, diese Ernährung ist natürlich, hilft mir das gar nichts, weil es sagt eben nichts über den gesundheitlichen Wert oder andere Sachen aus. Und wenn die Antwort ist nein, diese Ernährung ist nicht natürlich, dann sagt mir das genauso wenig. Außer genau das, nämlich sie ist nicht natürlich. Und das ist sie und wenn sie das wäre und die würde, also grundsätzlich kann man für beide Positionen gut argumentieren, denn wann immer etwas mit unseren natürlichen Ressourcen machbar ist, die wir vorfinden, egal wie sehr wir sie modifizieren, kann man immer davon sprechen, dass es immerhin noch etwas Natürliches ist, weil wir haben es geschaffen. Auf der anderen Seite, und ich würde sagen, das ist die stärkere Position, ist auch die, die ich vertrete, es ist unnatürlich, aber es ist egal, weil unser gesamtes Leben ist unnatürlich. Wir sind Kulturwesen und damit quasi ein Gegenentwurf zur Natürlichkeit und wir versuchen auf Biegen und Brechen seit langer Zeit uns den Grausamkeiten und Widrigkeiten der Natur zu entziehen. Das haben wir ziemlich gut geschafft und weil wir eben so privilegiert sind, haben wir dieses falsche, romantisierte Bild der Natur, die wir nur zu Freizeitzwecken besuchen, uns da erholen und dann wieder in unsere normalen, unnatürlichen, städtischen Begebenheiten zurückgehen. Die Natur, wissen wir, ist grausam, skrupellos, kann auf unfassbare Weise Leid und Zerstörung und Tod und Krankheit und you name it verursachen. Und wenn wir mit der Natur wirklich in Berührung kommen, und das tun wir immer wieder mal mit Naturkatastrophen, da freuen wir uns, wenn wir unnatürliche Maßnahmen haben, um dem irgendwie zurechtzukommen oder mit dem zurechtzukommen oder irgendwie der Herr der Lage zu werden. Oder Herrin. Und das heißt, das ist für uns irrelevant. Wir haben ein Leben, allein die Tatsache jetzt so, die Möglichkeit, dass man unser Gespräch hört, obwohl man nicht neben uns sitzt, steckt voller unnatürlicher Technologien zu unserem Vorteil. Alle Lebensmittel, die wir heute konsumieren, egal ob wir uns vegan, vegetarisch, mischköstlich oder sonst wie nennen, sind komplett unnatürlich, weil sie durch selektive Züchtung entstanden sind. Wir wissen es nur nicht, weil wir die quasi natürlichen Vorfahren der Nutztiere, die wir heute, der sogenannten Nutztiere, die wir heute haben, oder die natürlichen ursprünglichen Gemüse- und Obstsorten und Getreidesorten einfach nicht kennen. Wir haben sie heute einige angeguckt und dann da merkt man sofort, was auch emotional mit einem passiert. Man denkt so, das würde ich aber nicht gerne essen wollen. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen das nicht essen, denn die Aubergine ist dann klein und grün und bitter und eklig. Und die Karotte ist eine dünne Wurzel, die man nicht gescheit essen kann. Die Banane hatte so viele Kerne dass man, und so wenig Fruchtfleisch, dass man sie essen konnte und. Das heißt, wir haben zu unserem eigenen Vorteil sehr viel mit dem pflanzlichen Lebensmittel verändert. Alles also sehr unnatürlich, wenn du so möchtest. Und die tierischen Produkte haben sich durch die Züchtung der Tiere auch wahnsinnig verändert. Ich meine, eine Milchkuh gibt heute im Durchschnitt über 8000 Liter Milch. Wenn wir das vergleichen mit, was hatten wir, 1900 meines Wissens, da waren es ein Viertel. Und selbst da war es ja schon mehr, als es in der Natur eigentlich wäre. Ein Huhn legt heute weit mehr Eier, als wir Kalendertage haben und verliert dabei einen großen Teil seiner Gesundheit, weil das natürlich die Milchgabe oder das Eierlegen nichts ist, was man so im Vorbeigehen macht. Das ist sehr ressourcenintensiv für das Tier und ihre Physiologie ist zwar optimiert auf sehr viel Output, kann damit aber schlecht umgehen. Und wenn man sich auch diese abstrusen Gestalten ansieht, Masthühner, die so schnell wachsen, dass ihr Skelett ihre immense Masse nicht tragen kann, weil sie innerhalb von weniger als 2 Monaten 4-mal so schwer sind, als sie es noch früher waren, dann muss man nicht überlegen, ob das natürlich oder unnatürlich ist. Man merkt, das ist unnatürlich und das ist der wichtige Punkt, man merkt sofort, das ist schlecht. Und das ist nicht schlecht, weil es unnatürlich ist, sondern es ist schlecht, weil es qualvoll für das Tier ist, weil es in der Menge, wie wir es produzieren, schlecht für unsere Umwelt ist und weil wir es in der Menge und in diesen Rahmenbedingungen, wie wir es machen, schlecht für die Weltgesundheit ist und am Ende des Tages dadurch auch schlecht für die Individualgesundheit. Lange Rede, kurzer Sinn, die Natürlichkeit einer Sache ist kein Argument für oder gegen etwas und die sehr an das angrenzende Frage der Chemie, der chemischen Ersatzprodukte, der chemischen Nahrungsergänzungsmittel geht in die gleiche Richtung. Die Frage ist eben nicht, woher ein Stoff kommt. In vielen Fällen kommt er aus ähnlichen Quellen. So, ob jetzt meine Rinderleber viel B12 hat, weil die Mikroorganismen im Verdauungstrakt des Wiederkäuers das B12 synthetisiert haben und die Kuh es so aufgenommen hat, oder ob dieselben Mikroorganismen das unter kontrollierten Bedingungen in der jeweiligen Produktionsstätte für die B12 Kapseln, Lutschtabletten, Kaugummis, was auch immer wir mit B12 produzieren wollen. Es ist dasselbe Molekül, es ist dieselbe Art der Bakterien oder eben, ob ich spezielle Bakterien verwende, um mein Sauerkraut zu fermentieren und damit genauso vermeintlich natürliches B12 bekomme. Das ist relativ egal, die Wirksamkeit entscheidet und Supplemente sind, wenn sie richtig zusammengestellt sind, gut gemacht sind, preiswert, gut erforscht, wirksam und sicher. Und wir haben da oft ganz, ganz viele falsche Ziele. Also wir wollen möglichst nicht nur möglichst natürlich essen, sondern wir sagen, wir wollen möglichst unverarbeitet essen. Dabei ist der Verarbeitungsgrad auch noch kein aussagekräftiges Kriterium. Ich kann etwas hochverarbeiten, wenn es weiterhin gesund ist, ist es wunderbar. Leute wollen möglichst kurze Zutatenlisten, wo auch hier die Länge der Zutatenliste nicht entscheidend ist, sondern die jeweiligen Zutaten in der Zutatenliste entscheidend sind und. Also wir leben Widersprüche noch und nöcher und ich kann das auch niemandem verübeln, weil mit dem Mindestmaß und der geringen Menge an Ernährungsbildung plus viele andere Dinge, die im Leben für viele Leute eine Rolle spielen, ist es verständlich, dass Leute sich wenig damit auseinandersetzen. Das, was halt wichtig wäre, ist, wenn man schon sehr wenig Wissen hat, wäre es schön, wenn man etwas weniger Meinung auch hat. Dann wäre sehr vieles sehr viel einfacher. Aber ich meine, wir haben ja alles das besprochen. Das sind Dinge, da kann man ganze Bücher drüber schreiben, haben wir auch gemacht. Quasi alles, das kann man im Detail in unseren YouTube-Videos nachhören oder in den Büchern nachlesen. Wenn es Das ist vielleicht noch ein wichtiger Abschluss dafür. Wenn es gute Argumente gegen die vegane Position geben würde, dann wäre ich nicht vegan. Dann wären die wenigsten Leute vegan, weil man macht ja nichts, was unsinnig ist. Zumindest nicht auf Dauer. Man macht vielleicht kurzfristig ein paar unsinnige Dinge, aber nicht auf Dauer. Und man kann vor allem auch nicht, zumindest in meinem Kontext, ich verbringe den Großteil meiner Zeit damit, ich würde es gar nicht schaffen, eine absurde Position den ganzen Tag zu vertreten und zu rechtfertigen und mit Leuten in die Diskussion zu gehen, wenn ich wüsste und anhand der sehr ausführlichen Beschäftigung wäre das evident, wenn es so wäre, dass es unsinnig wäre. Und wie gesagt, es gibt viele Wege, die unsere Ernährung reformieren können. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass wir einen anderen Weg zwischenzeitlich finden werden. Das Einzige, was man sagen kann, ist, so können wir nicht weitermachen.
Du hast ja jetzt sehr viele Fakten genannt im Laufe unseres Gesprächs und du hast auch ganz am Anfang schon mal einen kleinen Einblick in wissenschaftliches Arbeiten gegeben. Da das aber in so vielen Bereichen heutzutage so ein großes Problem ist, würde ich da gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wie können unsere Zuhörenden sicher gehen, dass das stimmt, was sie so hören? Also in den Medien wird ja oft suggeriert, dass die Wissenschaft total willkürlich ist und es für jede Studie eine Gegenstudie gibt. Und deswegen glaube ich halt einfach dem, was mir am besten liegt. Oder wie mache ich das? Also wie kann man sich da helfen?
Ja, es ist schwierig, muss man genauso sagen. Denn selbst wenn man Zugang zu der Primärliteratur hat, wird vielen Menschen das Verständnis fehlen und auch die Sachkenntnis, um es einordnen zu können. Dass es zu jeder Studie eine Gegenstudie gibt, ist einfach faktisch falsch. Dass es zu einigen Studien Gegenstudien gibt, ist faktisch richtig, ändert aber nichts am Sachverhalt, denn nicht jede Studie ist vom Studiendesign her gleichwertig. Wir wollen uns den sogenannten Balance of Evidence, also die Gesamtheit der Daten, angucken. Und hier herrscht deutlich weniger Kontroverse innerhalb der Wissenschaft, wie es in der Wissenschaftskommunikation, wenn man so nennen möchte, den Eindruck erweckt. Und letztendlich ist ein relativ einfacher Weg, um zumindest nicht komplett daneben zu liegen. Darum geht es eigentlich. Es reicht komplett für Privatpersonen, wenn sie Meinungen haben bzw. Handlungsweisen vollziehen, die nicht komplett dagegen sind. Also gegen die wissenschaftliche Datenlage, gegen den Konsens und komplett daneben schießen. Viele machen das aber, weil sie eben einer Seite sehr, sehr genau zuhören und sehr genau dem folgen und nicht die Kenntnis besitzen, um es eben kritisch einzuordnen. Deswegen wäre es ja schon mal ein guter Anfang, wenn wir eben nicht sagen, glaube ich jetzt in der Debatte quasi dem, wenn man so nennen möchte, veganen Lager oder was wäre das Gegenteil, vielleicht dem karnivoren Lager oder dem anti-veganen Lager, sondern, weil da ist oft, und das muss man so einräumen, auf beiden Seiten, keine Seite ausgenommen, viel Meinung, die sich nicht mehr stützen lässt auf Daten, viel Ideologie auch. Man würde gar nicht glauben, wie sehr in beiden. Man sagt oft, vegan wäre eine Ideologie. Man würde gar nicht vermuten, wie sehr auch das Gegenteil des Veganismus, ob man es jetzt als Karnismus bezeichnen möchte oder als was anderes, eine Ideologie ist, merkt man sehr an den Widersprüchlichkeiten, die Leute leben. Es reicht doch, wenn wir uns darauf einigen, dass wir jenen Positionen zumindest einmal am meisten Gehör schenken, die von großen Fachgesellschaften kommen und sich interessanterweise im weltweiten Durchschnitt überwiegend decken. Das ist egal, ob wir die deutschen, österreichischen, Schweizer, italienischen, britischen, kanadischen, australischen, habe ich schon gesagt, ich fange mir an, amerikanischen, was auch immer, welchen Fachpositionen der Fachgesellschaften wir Glauben schenken wollen. Und am liebsten gucken wir alle an und sehen, die sind sich überwiegend einig oder auch der Weltgesundheitsorganisation, der WHO oder der FAO und. Wir können jetzt ganz viele Namen nennen, die weder von Veganern noch von Karnivoren besetzt werden, also quasi Wissenschaftler sind und Wissenschaftlerinnen und eine große Menge an Experten, die den großen Teil ihres Lebens damit zubringen, diese Daten zu produzieren oder zu interpretieren. Und die zeigen ein sehr deutliches Bild, nämlich weder der komplette Verzicht, also da sagen mehrere Dinge, vielleicht nicht nur ein weder noch, sondern zum einen ein kompletter Verzicht auf tierische Produkte ist eine ethische Position. Eine ökologische Position geht maximal bis zur starken Reduktion beziehungsweise bis zur Reformation der Art der Produktion. Okay, aber sämtliche Fachgesellschaften sind sich eben einig, dass eine pflanzenbetonte Ernährung, überwiegend pflanzlich, das ist, was wir verfolgen müssen. Und die zeigen natürlich auch die Primärliteratur, sie ordnen sie aber auch für uns ein. Und das sind die Institutionen, denen wir sagen wir mal, ein Mindestmaß an Glauben einfach schenken können. Weil wir vertrauen ja auch dem, wenn wir in den Bus steigen, vertrauen wir dem Busfahrer, dass er oder sie den Bus fahren kann. Und wir wollen nicht davor noch einen großen Test mit ihm oder ihr machen, um sicherzugehen, dass auch wirklich hier die Qualifikation da ist. Wir machen das in keinem Bereich und daher ist es auch absurd, wenn wir das dann als reines Autoritätsbias abtun, wenn wir den weltweit führenden Experten, Fachkomitees und Gremien die Kompetenz zusprechen, weil sie ja wiederum von kompetenten Personen ausgewählt wurden, sich gegenseitig kontrollieren, Peer-Review-Verfahren durchlaufen und so weiter und so weiter. Diesen evidenzbasierten, weil sie sie auch zeigen, Daten Glauben schenken. Und da glaubt man eben nicht einer Person oder einer Institution oder irgendwas, sondern eben dem wissenschaftlichen Konsens, der von diesen Organisationen aufbereitet wurde. Und das viel mehr ist, muss man ehrlicherweise sagen, für die Privatpersonen auch nicht möglich. Und es ist wesentlich weniger fehleranfällig, zumindest das zu glauben, weil vielleicht sind diese Organisationen, weil sie aufgrund ihrer Größe etwas behäbig sind, vielleicht nicht immer komplett am allerletzten Puls der Zeit. Vielleicht gibt es hier Dinge, die man noch auch bei ihnen berichtigen könnte, aber man läuft zumindest nicht Gefahr, komplett in die falsche Richtung abzudriften. Und wenn alle Leute oder die meisten Leute das machen würden, hätten wir schon sehr viel gewonnen.
Okay, also wir haben jetzt gehört, dass eine pflanzliche oder pflanzlichere Ernährung auf vielen Punkten unserer Erde super wäre. Um jetzt nicht zu tief einzusteigen, was ist eine bedarfsdeckende vegane Ernährung? Das kann man alles auf deinem Kanal oder in deinen Büchern wunderbar nachvollziehen. Nur ganz kurz die 10, 15, wie auch immer, Tipps du hast für eine erfolgreiche generelle Ernährung. Also es geht ja jetzt nicht nur um vegane Ernährung, sondern wie schaffe ich es, super gesund zu sein? Einfach nur in 2, 3 Sätzen.
Ja. Ich meine, letztendlich gibt es zum Beispiel von Seiten der DGE ja die 10 Regeln für gesunde Ernährung. Wenn es nur 2 Minuten sein soll, hole ich die jetzt nicht raus, aber kann ja jede Person gerne nachlesen. Wir haben auch speziell mit Fokus auf vegane Ernährung 10 Ernährungsregeln aufgestellt. Aber im Grunde genommen, um das ein bisschen auf der Metaebene zu betrachten, ist es sehr einfach. Wir hatten das ja auch durchgemacht. Jede Art der Ernährung ist gesund, wenn sie die nachfolgenden Kriterien erfüllt. Und dann ist es egal, ob sie vegan, vegetarisch, mischköstlich, Paleo, High Carb, Low Carb, Atkins oder was auch immer ist, wenn sie es schafft, die für den menschlichen Körper, für unseren Organismus essentiellen Nährstoffe zu liefern. Das heißt, jene Stoffe, die wir zum Überleben brauchen, die wir aber nicht in ausreichender Menge selber produzieren können und deswegen über die Nahrung und oder Nahrungsergänzungsmittel zuführen müssen. Das kann grundsätzlich jede Ernährung, also von der, nennen wir es jetzt mal ausgewogenen Mischkost, hin zu den beiden restriktiveren Extremen, wenn man so nennen möchte, also die carnivore extreme Seite und die vegane extreme Seite, die beide restriktiver sind als eine Mischkost, aber mit kluger Kostzusammenstellung das auch leisten können. Und somit gibt es eben ganz, ganz viele Wege, eine gesunde Ernährung zu machen. Ich würde vorschlagen, und das wird dann den Kreis der potenziell in Frage kommenden Ernährungsweisen deutlich reduzieren, was schön ist, weil wenn wir eine zu große Auswahl haben, dann fällt uns die Entscheidung oft schwer. Wenn wir die Auswahl eingrenzen wollen, und das können wir tun, indem wir ethische und ökologische Gesichtspunkte mit einbeziehen, weil ein gesundes Überleben des Individuums geht nur in einer gesunden Umwelt und ein funktionierendes, gelingendes Leben funktioniert nur in einer funktionierenden, gelingenden Gesellschaft und die Grundregel, nach der unsere Gesellschaft funktioniert, wenn wir nicht in einem permanenten Widerspruch leben wollen, müssen wir die auf zumindest andere empfindungsfähige Wesen ausweiten. Das heißt es nicht, dass wir allen Tieren sämtliche Rechte einräumen, weil Rechte und Rechte sind mit Pflichten assoziiert und viele Rechte, die wir uns als Mensch herausnehmen, die uns wichtig sind, sind für Tiere irrelevant, daher brauchen sie nicht. Viele Pflichten, die wir daraus aber auch wahrnehmen müssen, könnten Tiere nicht wahrnehmen. Das heißt, natürlich sollten andere Rechte und theoretisch Pflichten für Tiere gelten, für andere Tiere gelten. Und wenn man das eben so ein bisschen mehr eingrenzt, dann findet deutlich weniger statt. Aber all die noch in Frage kommen, können mit einer gewissen Planung und einer gewissen Unterstützung durch die Rahmenbedingungen der Lebensindustrie diese Deckung der essentiellen Nährstoffe leisten. Der zweite Aspekt ist, dass wir vermeiden, Überschüsse zu provozieren, die gesundheitlich abträglich sind. Jede Fachgesellschaft hat Grenzwerte für die Kalorien, für die Salzzufuhr, für die freien Zucker, für die gesättigten Fette, für Cholesterin etc. Und die wollen wir einhalten. Auch das kann grundsätzlich mit der richtigen Planung jede Ernährungsweise haben oder jede Ernährungsweise erfüllen. Und dann gibt es theoretisch noch gewisse andere Substanzen, die nicht akut lebensnotwendig, aber auf Dauer gesundheitsförderlich sind. Man denke an die sekundären Pflanzenstoffe, die unser Obst und Gemüse so bunt machen. Die Ballaststoffe, die trotz des unglücklich gewählten Namens kein Ballast für uns sind, sondern in der richtigen Dosierung sehr wichtig für unser Gesundbleiben und für die gesunde Haltung und ein paar weitere. Und wie gesagt, das kann man dann jetzt alles sehr vertiefen, aber es wurde ja alles schon gesagt, man kann das alles nachlesen, man kann das alles nachhören vor allem, dann auch deutlich besser, glaube ich, als es in einem Podcast möglich ist, weil wir die Studien zeigen können, weil wir Grafiken zeigen können. Und es gibt eine 11-teilige Videoreihe zu den 10 Tipps für gesunde vegane Ernährung auf meinem Kanal. Die DGE hat viel publiziert zu ihren Regeln. Und generell, das Internet ist voll von viel Blödsinn, aber auch vielen guten Sachen.
Okay, zum Abschluss haben wir noch was Nettes vorbereitet.
Dann alles nett bis jetzt.
und zwar die Word-Rap-Fragen. Mhm. Da vervollständigst du einfach den Anfang, also den Satz.
Also eher das Ende, oder?
Genau. Also ich mache den Anfang, du machst das Ende. Pflanzliche Ernährung ist,
wenn sie richtig gemacht ist, umweltfreundlich, ethisch und lecker und gesund.
Ernährung und Klima
hängen unweigerlich zusammen.
Die Wissenschaft ist
der bis dato beste, aber natürlich nicht unfehlbare Weg, möglichst unvoreingenommen Wissen zu akquirieren. Und bis wir nichts deutlich Besseres haben, was nicht in Sicht ist, der beste Weg, um Entscheidungen zu treffen.
Fleisch aus Pflanzen, finde ich.
Mega lecker.
Die Ernährung der Zukunft wird
weiterhin Fleisch und tierische Produkte enthalten, wird aber das Tier als Auslaufmodell sehen und jene Produkte unabhängig vom Tier produzieren.
Okay, also das Wort zum Schluss gilt natürlich immer dem Gast. Was sind deine Visionen? Was ist dein Ziel? Wie machst du jetzt weiter in nächster Zeit?
Ja, ganz, ganz viele Fragen erneut wieder in einem. Es wird ein langes Schlusswort werden. Wir machen weiter wie gehabt, einfach weil wir ganz, ganz viele offene Projekte noch haben. Nicht, weil wir stur in die Richtung laufen, sondern weil halt noch viele Dinge gemacht werden müssen. Ich hoffe, der Rest macht auch möglichst motiviert weiter unsere. Es klingt immer sehr pathetisch, wenn wir sagen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Letztendlich auch egoistisch. Wir wollen die Welt für uns zu einem besseren Ort machen, weil wir sie lebenswerter für uns machen wollen. Und letztendlich kann man, hätte ich das gewusst, hätte ich was richtig Gutes vorbereitet, an Mangelungen, Alternativen. Hör mal auf mit dem Grundsatz unserer Ethik, der goldenen Regeln, die wir kennen. Sehr vereinfacht gesagt, in einer Abwandlung nach Leonard Nelson, glaube ich. Was du nicht tust, das man dir tut, das tue auch keinen anderen an, aber unter der Ergänzung, wenn du davon ausgehst, dass sozusagen das Gegenüber oder dass du die Interessen des Gegenübers hast. Das macht es deutlich komplexer und deutlich sperriger, deswegen hat auch die vereinfachte Version viel mehr Anklang gefunden, weil in 9 von 10 Fällen oder wahrscheinlich 99 von 100 Fällen reicht es auch genau das zu sagen. Wenn wir alle andere so behandeln, wie wir es gerne wären, vor allem, wenn wir deren Interessen hätten und wenn die unsere Interessen hätten, dann wäre die Welt für uns alle ein lebenswerterer Ort, weil wir genügend Möglichkeiten haben und es eben nicht zwangsweise sein muss, dass quasi der Zugewinn einer Person der Verlust für eine andere bedeuten muss. Aktuell ist es noch so, es muss aber nicht sein. Aber, und das ist eben auch der wichtige Punkt, um das in den richtigen Kontext zu setzen und vielleicht mit einem plakativen Beispiel zu belegen, wenn ich es jetzt super finden würde, dass man mich auspeitscht, heißt es nicht, dass es alle anderen auch super finden. Deswegen mache ich das mit dem anderen auch nicht. Deswegen versuche ich mich natürlich in Empathie zu üben, tolle, tolle Übung, und versuche zu erahnen, was andere Leute und andere Lebewesen wollen. Und wenn ich es dann schaffe, so zu handeln, dass es in ihrem Interesse ist, dann werde ich zu einem empathischeren Lebewesen. Entsprechend, wenn das Kollektiv macht, werden auch die zu empathischeren Lebewesen und das würde uns allen eine bessere Welt bescheren.
Ja, super Schlusswort. Also das werden wir einfach jetzt mal so umsetzen, würde ich sagen. Und wir fangen damit an, indem wir einfach jetzt alle noch Berlin durchfressen, wie immer, wenn wir irgendwo anders sind. Was wirst du als nächstes futtern hier?
So hungrig, wie ich im Moment bin, würde ich quasi alles essen, wenn es dem Siegel vegan entspricht. Wirklich alles. Ich habe Stunden nicht gegessen und weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine richtige Mahlzeit hatte. Ja, Ernährungsseminare sind gleichzeitig Himmel und Hölle in beide Richtungen.
Nikos Leben in a nutshell. Ja, danke dir und alles Gute.
Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.